Danke, Herr Jesus, dass wir heute wieder von dir eingeladen wurden, um mit dir zusammen zu feiern. Es ist ein so großes Vorrecht. Danke auch dafür, dass du einem großen Teil der Gemeinde die Reise nach Israel in dein Land geschenkt hast. Mögen sie dort ganz tiefe Eindrücke haben und sie dann freudig mitbringen. Auch danke an Brigitte und das Lobpreisteam. Es waren sehr, sehr starke Lieder. Am Sonntag vor 2 Wochen ging der Helmut da durch den Mittelgang und da vom Mischpult an hat er mich ins Visier genommen und da wusste ich, da kommt jetzt etwas. Und ja, und wenn er anfragt, dann kann man nicht Nein sagen. Weil wir werden durch ihn so gesegnet, so viele gute Dinge bekommen wir von Jesus durch ihn. Da muss man einfach einspringen, wenn er die Frage stellt. Aber er hat dann auch gleich das Thema geliefert. Und zwar am Montag drauf war eine Hauskreisleiterbesprechung. Und da hat er uns 3 Dinge aufs Herz gelegt, dass wir in die Hauskreise hineintragen sollen. Und zwar die Freundschaft mit Gott und Jesus, die Ehrfurcht vor Gott und das Gebet um Schutz durch ihn in verschiedenen Bereichen. Und so ein Aufruf, eine Predigt zu vorbereiten, das hat natürlich ganz, ganz positive Nebenwirkungen. Man muss sich hineinvertiefen in das Wort Gottes. Und ich war auf den Heiligen Geist so angewiesen und ich hoffe, dass ich jetzt das rüberbringe, was er mir da aufgezeigt hat. Die Freundschaft mit Gott. Es gibt ja in der Bibel verschiedene Persönlichkeiten, von denen gesagt wird, ja, das waren Freunde Gottes. Und da habe ich mich einmal umgesehen und geschaut, was kann man denn da finden? Und ziemlich am Anfang stößt man da auf den Noah. Und die Umstände, unter denen der Noah gelebt hat, die waren nicht gerade günstig. Es heißt da im 1. Mose Kapitel 6, Verse 5 bis 9, als der Herr aber sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und das war genug für Gott, ihn für eine große Aufgabe herauszunehmen. Die Geschichte ist bekannt, die brauche ich jetzt nicht erzählen. Er hatte als vollkommene Laie mit seinen Söhnen eine Arche gebaut und hat Gottes Plan damit erfüllt. Aber er war kein besonderer Mensch, sondern er war ein frommer Mann. Aber er hatte auch seine Fehler. Und am Schluss der Noah-Geschichte wissen wir, er hatte sich einen Weinberg gebaut und die flüssige Ernte zu stark genossen. Und ja, er war halt einmal betrunken. Wenn man weiterschaut, findet man den nächsten Freund Gottes, den der Herr für große Dinge benutzt hat. Man kommt dann zum Abraham. Zuerst Abraham, später Abraham. Und wenn man da, habe ich herumgesucht, ich wollte ein bisschen mehr über die Herkunft von dem Abraham wissen und habe dann nach einigem Suchen gefunden, dass sein Vater, der Terach, der hatte eine Firma und produzierte Götzenbilder und Götzenfiguren da in Ur bei den Chaldäern. Er musste dann von dem Geschäft recht gut gelebt haben, weil die waren doch materiell gut ausgestattet. Aber damals, als kleines Kind, grübelte Abraham schon über das Universum. Und es war ihm klar, dass diese gewaltige Sache, die er da am Himmel sehen konnte, jemand brauchte, der das Ganze lenkt und leitet. Und so erkannte er den wahren Gott und auch, dass es keine anderen Götter neben ihm gab. Und später dann gibt's die Geschichte, wo eben Gott den Abraham beruft, dieses Land zu verlassen und so weiter. Und später dann kriegt er diese Verheißung. Der Abraham war zwar materiell reich, aber er hatte keine Nachkommen. Und da heißt es im 1. Mose 15, 15. Kapitel, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam und in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe, gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Aber kurz danach, im 16. Kapitel, wird berichtet: Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd und die hieß Hagar. Und dann kommt die Geschichte, dass er eben mit dieser Magd einen Sohn bekommt. Abraham gehorchte der Stimme seiner Frau, hatte nicht mehr daran gedacht, wie die Verheißung Gottes ausgesehen hat. Aber was wir hier sehen, Abraham hatte mit Gott vorher direkt geredet. Er hat ihn gefragt, wie denn das gehen soll und so weiter. Und einige Zeit später oder viele Jahre später kamen drei Männer zu ihm und das steht im 1. Mose im 18. Kapitel. Und der Herr erschien ihm im Heim Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob, da sah er, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wiederkommen zu dir übers Jahr. Siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt, hochbetagt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wiederkommen übers Jahr und dann soll Sara einen Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Ist es nicht so? Es ist nicht so. Du hast gelacht. Und so wurde Abraham zu einem Vater eines großen Volkes. Das ist ja auch alles bekannt. Er hatte Gnade vor den Augen des Herrn gefunden. Und Abraham hatte mit dem Herrn, mit dem einzigen wahren Gott geredet. Das war bei Noah noch nicht der Fall. Der hatte seine Anweisungen bekommen und das einfach durchgeführt, in Treue und in Ehrfurcht. Und dann kommen wir noch zum Mose. Das ist eine lange Geschichte. Der Mose wurde von Gott vorbereitet für etwas, was er noch nicht wusste. Und hatte zuerst eine super Ausbildung genossen am Hofe des Pharaos. Und dann hat er gesehen, wie Menschen seines Volkes gequält wurden. Und hat darauf den Aufseher erschlagen. Und dann musste er in die Wüste und so weiter. Und in der Wüste gab es diese Erscheinung am brennenden Dornbusch. Und da heißt es, als aber der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das war ein direktes Reden von Gott zu dem Mose durch diese etwas absonderliche Erscheinung des brennenden Dornbusches. Aber Mose erkannte sofort, dass es der Allmächtige war, der mit ihm redete. Und jetzt kommt es dazu, dass Gott ihm einen Auftrag anvertrauen möchte. Und da heißt es, weil das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, spricht Gott, wie sie die Ägypter bedrängen, so geh nun hin und ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass Gott, der allmächtige Vater, so direkt mit einem Menschen redet, wie da jetzt mit dem Mose. Das muss einfach ganz gewaltig sein. Aber wir sehen dann noch ein bisschen später, wie es dem Mose damit gegangen ist. Er sprach dann, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott sprach, ich will mit dir sein. Und da kriegt Mose eine gewaltige Zusage. Aber er hat das noch nicht so ganz verinnerlicht und hat sich sehr, sehr unsicher gefühlt. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen, wer ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und dann sagt ihm Gott auch diese Antwort, der bin ich. Und dann beginnt Mose trotzdem eine Diskussion mit Gott. Und schlussendlich heißt es, Mose sprach, ach mein Gott, mein Herr, sende, wenn du senden willst. In Klammern nur nicht mich. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, gibt es da deinen Bruder Aaron, den Leviten? Der kann gut reden, den sende ich mit dir. Ich habe das jetzt vorgelesen, weil mich einfach es fast erstaunt hat, wie offen und wie direkt Mose mit dem Allmächtigen redet. Er diskutiert mit ihm, er traut ihm Dinge nicht zu, indem er sagt, wenn du mich jetzt da berufst, da machst du einen Fehler, sende irgendwem anderen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn der allmächtige Gott so ein Gespräch mit uns führen, mit mir führen würde. Ich weiß nicht, ich würde da im Staub vergehen, denke ich. Aber der Mose, war innerlich so gekräftigt, dass er mit Gott diskutierte. Und Gott hat seine Fragen beantwortet. Er hat ihm seinen Bruder zum Beispiel als Assistenten dazugegeben. Aber Mose wollte mehr. Er wollte einfach eine Sicherheit haben. Und er wollte auch Gottes Angesicht sehen und Gottes Herrlichkeit sehen. Und zum ersten Mal sagte Gott zu dem Mose, oder er redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, heißt es hier, der Herr redete aber mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wobei ich denke, dass dieser Begriff von Angesicht zu Angesicht hier eher bedeutet, er redete mit ihm auf Augenhöhe. Weil das Angesicht Gottes, das kann niemand sehen. Dazu komme ich etwas später noch. Die Diskussion mit Gott, die der Mose geführt hatte und die Gott zuließ, das war ein Reden mit Gott auf Augenhöhe. Da war nicht wirklich der große Unterschied zwischen dem, was Gott gesagt hat und dem, was ihm Mose geantwortet hat und was er ihn gefragt hat. Und Gott sagte dann später zu ihm, ich kenne deinen Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Und dann sagte Mose, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Das war zu einer Zeit, wo die Israeliten kurz davor dieses Götzenbild gemacht haben und es ziemliche Turbulenzen im Volk gab. Mose beruft sich auf diese Aussage, ich habe Gnade vor deinen Augen gefunden. So lass mich deinen Weg wissen. Das ist schon ein Gespräch mit einem sehr, sehr, sehr engen Freund. Und als es nun soweit war, dass Mose wieder gedrängt hat, ich möchte dein Angesicht sehen, da hat ihm Gott auch diese Bitte zum Teil gewährt. Und er sagte, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hergehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und davor sagte Gott zu ihm, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott hat es ihm erlaubt, beim Vorbeigehen hinten nachzusehen. Das war auch eine Tat Gottes, die er seinem innigen Freund Mose zuteil werden ließ. Und Gott ist mit Mose und mit Aaron diesen schweren Weg der Herausführung gegangen. Und wir können so oft sehen, in welchen Details Gott dem Mose und seinem Volk durchgeholfen hat, wie er auch vergeben hat, wenn sie ungehorsam und halsstarrig waren. Und jetzt möchte ich noch ins Neue Testament hineinschauen. Und da ist mir der Apostel Johannes aufgefallen. Er war ein Jünger Jesu. Er kam zu Jesus als ein sehr junger Bursche, ungefähr so vielleicht mit 14, 15 Jahren. Und Jesus sagte von ihm, das ist der Jünger, den ich besonders lieb habe. Und der Johannes war sehr treu bei ihm, auch in der Zeit, wo Jesus dann vor Gericht stand und gekreuzigt wurde, war er immer in seiner Nähe. Und dem Johannes wurde dann die Offenbarung von Gott gegeben. Dieses letzte Buch der Bibel, das uns sagt, wohin es geht und was auf uns zukommt und wie die Gemeinde sich gestalten soll und so weiter. Jesus hat diesem Johannes dieses große Buch der Bibel geschenkt. Und der Johannes, der hatte einfach so ein gewinnendes, liebevolles Wesen. Wenn man sein Evangelium liest, dann dringt die Liebe Gottes wirklich ganz durch zu uns. Und ich habe dann weitergeschaut, um zu sehen, wie Freunde Jesu entstehen oder zustande kommen. In der Apostelgeschichte 2 gibt es die Pfingstpredigt und die Pfingstgeschichte. Und da heißt es im Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Davor gab es die Predigt des Petrus. Und da geht es jetzt weiter, als diese gottesfürchtigen Männer, als sie aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, der euch und euren Kindern gilt, diese Verheißungen und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und jetzt sind wir bei uns angelangt, wir sind die Herzugerufenen. Wir haben Jesus kennengelernt, wir sind umgekehrt zu ihm, wir haben uns taufen lassen und wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Jesus nennt uns seine Freunde. Und ein Freund zu sein von dem Herrn über Himmel und Erde, der zur Rechten Gottes sitzt und dem alle Gewalt gegeben ist, das ist schon eine starke Sache. Und wenn wir zurückschauen zu den Personen aus dem Alten Testament, da heißt es immer wieder, sie haben Gnade vor den Augen des Herrn gefunden. Es waren gottesfürchtige Männer. Der Noah, an dem konnte der Herr keinen Tadel finden. Und diese Leute wurden zu Freunden Gottes. Und wir als die erlöste Schar haben das Vorrecht, auch Freunde Gottes genannt zu werden. Aber der, dessen Freund wir sind, ist allmächtig. Und dazu, wenn ich daran denke, da steigt diese Ehrfurcht hoch. Der, der zu mir Freund sagt, ist der Herr des Himmels über der Erde und der Erde. Und da habe ich noch herumgesucht, wie steht es denn im Wort Gottes mit der Ehrfurcht? Und da findet man sehr, sehr viel darüber. Da heißt es im Psalm 25, in den Versen 12 bis 16, wie steht es doch mit dem Menschen, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn? Ihn belehrt er über den Weg, den er gehen soll. Seine Seele wird Ruhe finden im Heil Gottes. Seine Nachkommen werden Erben sein im Lande. Der Herr hält Freundschaft denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Er lässt sie wissen um seinen Bund. Und da steckt schon einiges drinnen. Er lässt sie wissen um seinen Bund, um seine Pläne. Als Freunde Gottes bekommen wir die Offenbarung über seine Pläne. Er hält kein Geheimnis vor uns. Und in Sprüche 3, Vers 32 heißt es, denn wer auf Abwägen geht, dem ist dem Herrn ein Greuel. Aber dem Aufrichtigen hält er treue Freundschaft. Und im Psalm 34, Vers 12, sagt der Psalmist, kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Ehrfurcht vor dem Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. So kann man sagen, die Ehrfurcht vor Gott ist die Basis für die Freundschaft. Es ist kein Gegensatz. Die Ehrfurcht hat nichts zu tun mit Angst, sondern mit dem Empfinden, dass dieser großartige, allmächtige Gott, dass der Herr über Himmel und Erde mich wahrnimmt, ja, mich liebt und für mich sorgt und eine Beziehung haben will mit mir. Wenn man die Psalmen liest von David, da findet man so viele, wo der David sein Herz vor Gott ausschüttet, wo er ihm alles hinlegt, was ihn bedrängt, wo er auch seine Freude zum Ausdruck bringt, wo er wartet auf Antworten auf seine Fragen und wo auch Gott zu ihm redet. Und da sieht man, dass die Freundschaft zu Gott Auswirkungen hat auf das, wem gegenüber ich mein Herz ausschütte. Und wenn Jesus mein bester Freund ist, dann ist er meine erste Ansprechstelle in all den Fragen und Dingen, die in meinem Leben so auftauchen. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, er ist die beste Ansprechstelle. Und in sehr sensiblen und heiklen Punkten, persönlichen Dingen, ist er nicht nur die erste Ansprechstelle, oft auch die einzige. Weil es gibt Dinge, die nur mich und den Herrn was angehen. Und ich denke, wenn ich meine persönlichen Dinge mit allen möglichen Leuten bespreche und vielleicht auch irgendwo so darunter mit Jesus, dann besteht da oftmals eine sehr große Gefahr. Wenn Jesus mein bester Freund ist, dann hat er das Vorrecht, dass ich mit ihm zuerst darüber rede. Und vielleicht zeigt er mir den ein oder anderen Menschen, mit dem ich diese Sache besprechen sollte. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert. Und in heiklen Dingen zeigt Jesus den richtigen Menschen, mit dem man sich da austauscht, beziehungsweise mit dem man sein Herz öffnet. Aber zuerst möchte Jesus als mein bester Freund angesprochen werden. Das heißt, alles, was wir zu Jesus bringen, ist dort an der richtigen Stelle. Und es fördert die Freundschaft zu ihm und es erhält auch die Ehrfurcht vor ihm. Die Freundschaft zu Jesus, die hat verschiedene Stadien. Ich denke daran, wie ich Christ geworden bin, ganz am Anfang. Ich war begeistert von dem Johannesevangelium. Ich konnte da Jesus wirklich kennenlernen. Und ich weiß noch, ich bin da früher immer mit dem Motorrad in die Arbeit gefahren und in der Mittagspause bin ich kurz rausgefahren aus der Firma und habe mich irgendwo hingesetzt und das Evangelium gelesen vor Begeisterung. Es war für mich ein totales Erlebnis. Dann auch die Apostelgeschichte, um zu sehen, wie die ersten Christen da unter diesem neuen Herrn zusammengelebt haben. Aber diese Begeisterung, die ist da, solange man Neues erfährt und sozusagen neue Abenteuer hat. Die kann auch einer Routine dann von einer Routine abgelöst werden, wo es dann Gewohnheit wird. Aber ich habe es bei mir selber bemerkt, die Routine, die löst oft die Begeisterung ab und dann wird es zu einer Pflichtübung in der Bibel zu lesen. Es fehlt ganz einfach was bei der ganzen Sache. Und da ist das Wort aus Offenbarung sehr aufrüttelnd. In Offenbarung 2, in den Versen 4 und 5, geht es um die Gemeinde in Ephesus, wo Jesus sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Ja, das ist ganz wichtig. Und auch als alter Christ, denke ich, ist es notwendig, diese erste Liebe immer wieder aufrecht zu erhalten, sie nicht erlöschen zu lassen. Diese erste Liebe zu unserem besten Freund, zu Jesus. Und wir dürfen, habe ich schon gesagt, alles zu ihm bringen. Wir dürfen auch unsere Freude zu ihm bringen. Und er freut sich mit uns. Und er schenkt uns Freude immer wieder. Und wie der Helmut bei dieser Ausgleichsleiterbesprechung dieses Thema Freundschaft mit Gott angesprochen hat, da hat er uns ein Video gezeigt von einem kleinen Buben, der so mit 8 Jahren in den Himmel geführt wurde von Jesus. Und er hat ihm alles gezeigt und so weiter. Und schlussendlich hatten sie dann im Fluss des Lebens eine Wasserschlacht. Sie haben sich gegenseitig angespritzt und der kleine Bub hatte totalen Spaß mit Jesus. So wie wirklich Kinder mit Freunden Spaß haben. Und solche Erlebnisse schenkt uns der Herr auch immer wieder. Und ich war da vor ein paar Jahren einmal im Winter mit den Skien unterwegs auf einem Berg hinauf und das Wetter war nicht besonders. Ich bin aber gegangen, um den Kopf ein bisschen auszulüften. Und es war Nebel und der Wind ist gegangen und es war nicht besonders gut. Und bin dann ziemlich oben zu einer Stelle gekommen, wo unter einem Felsen so eine Schneewächte drin war und ein guter Platz zum Hinsetzen. Und ein Stück weiter oben habe ich den Wind pfeifen gehört und da hat man gesagt, naja, war halt nichts Besonderes, die Skitour fast wieder runter und vergiss mal's. Aber als ich mich hingesetzt habe und den Rucksack aufgemacht habe, da ist die Sonne herausgekommen und der Nebel ist innerhalb von ein paar Minuten verschwunden. Und dann kamen zwei Alpendollen daher und ich wusste schon, die warten auf irgendeine Jause, die ich da aus dem Rucksack auspacke. War aber nicht so. Ich habe dann hinaufgeschaut und plötzlich waren da vor mir 20, 25 von diesen Vögeln. Und die sind in der Luft herumgeflogen und die haben ein Ballett aufgeführt. Also das war erstaunlich. Wie im, wie man eine Choreografie macht, sind die hoch und links und rechts und haben Loopings gemacht. Also das Ganze hat vielleicht 10 Minuten angedauert und das hat mich so gefreut. Das war so ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, so erfreut dich dein bester Freund. Der ist auch über diese Vögel da. Und ich habe dann meine Sachen zusammengepackt und bin halt da hinuntergefahren. Und das war für mich aber so ein lang andauerndes, anhaltendes Erlebnis. Ich habe wirklich gespürt, diese Freude habe ich dir, das habe ich dir jetzt geschenkt. Und so ist unser bester Freund. Und ich denke, dass wir die Ehrfurcht vor ihm in unserem Herzen stets hochhalten und dabei die Freundschaft zu ihm total genießen können. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die habe ich vor vielen, vielen Jahren einmal in so einen Unterlagen gefunden für Jugendarbeit. Und die haben wir dann auch am Sonntag bei den Jugendlichen damals vorgelesen und besprochen. Und das war folgendermaßen, da findet jemand im Postkastel ein Kuvert, etwas Komisches, es war aus einem starken Papier gemacht, sehr, sehr gut von der Optik her, da war ein Wappen eingeprägt und dann hinten war ein Siegel drauf und der hat es aufgemacht und hat drinnen gefunden eine Einladung zu einem Empfang bei der Queen. Das war ganz erstaunlich. Und dann waren noch ein paar so Zetteln drinnen. Und interessanterweise haben diesen Brief mehrere bekommen und die haben sich dann getroffen und waren ganz erstaunt. Und dann haben sie diese Beilagen noch angeschaut und da war drin ein Verhaltenskodex, was man denn nicht alles machen muss und lassen muss, wenn man da vor die halt mit der Königin von England zusammenkommt. Da war auch drin ganz genau beschrieben, welches Outfit man zu tragen hat und so weiter, dass man eine Stunde vorher vor dem Empfang dort sein musste, um genaue Instruktionen bekommen, dass man ja nichts falsch macht. Und die waren schon alle ganz nervös und die Frauen wussten schon nicht, was soll man da jetzt genau anziehen und passt das nicht und so weiter. Und dann waren die auf dem Empfang, der war eigentlich Urfahrt. Und die Woche drauf haben sie wieder Einladungen drinnen gehabt, ganz einfache Zettel, so wie Postkarten. Und da ist drauf gestanden, hallo, hier ist Jesus und ich lade dich ein zum Gottesdienst. Du sollst mit mir feiern und Spaß haben und ich will ganz persönlich mit dir reden. Bring deine Freunde mit, bring alles mit, was du hast an Sorgen, an Nöten, an Freuden. Komm, wie du bist herzlich eingeladen. Und so schaut die Einladung von Jesus aus zum Gottesdienst. Das ist übrigens die Einladung für den nächsten Sonntag schon. So ist er unser bester Freund. Und nachdem wir diese große Freundschaft mit Jesus unser eigen nennen dürfen, danke ich dir, Herr, dass du dich wirklich um uns erbarmst, um uns annimmst und uns deine Freunde nennst. Und so wollen wir dich loben und preisen, so wie wir es jetzt im Lobpreis gemacht haben. Wir wollen die Texte dieser Lieder, die wir singen, ganz bewusst singen, weil da steckt so viel Starkes drin, das uns zu dir hinbringt. Und so lobe ich und preise dich dafür. Und die dritte Sache, die uns der Helmut damals mitgegeben hat, das war, dass wir sollen achtsam sein, auf Angriffe des Feindes, auf unsere Familien, auf unsere Kinder und auch in der Richtung, dass biblische Tatsachen verwässert werden. Ich denke, dass das ein Punkt ist, den wir absolut unserem besten Freund anvertrauen dürfen. Immer wieder zu Hause, in unserer stillen Zeit und auch jetzt. Und Herr, so bitte ich dich für unsere Familien, für unsere Kinder, dass du uns bewahrst und beschützt, dass du uns aber auch zeigst, wo wir aufpassen müssen, was uns der Feind in den Weg legt. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist ganz besonders aufmerksam machst, wo irgendwelche Versuche da sind, biblische Tatsachen und biblische Prinzipien zu verwässern. Du hast es deinen Freunden zugesagt, dass du sie immer richtig informieren wirst und zur rechten Zeit ihnen sagen wirst, was richtig oder falsch ist. Und so danke ich dir jetzt für die Zeit, die du uns geschenkt hast in deiner Gemeinschaft. Und bitte dich um deinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten auf uns und schenke uns deinen Frieden.